Und jetzt.
30 Minuten Marabu-Musik.
Nur auf Radio Marabu.
Deep in the ocean, but my head is high in the sky. An angel's calling me over, but my feet won't take me that high. Grounded in my emotions, but I'm rising into the light. My spirit cannot be broken, now my heart's ready to fly. Give me your wings so we can go higher into the sky. So take me away, night after night.
Focus Interview in dieser Stunde und in der nächsten Dieter Dehm. Das sind All J, Hard Drive Gold.
Give me the moon, straight into my hard drive. Give me the moon, straight into my hard drive, baby. Yeah. I'm 15 in my garden skipping. My neighbor Sue is watching me from her window. Oh, mama, did you tell Sue I'm a millionaire now, baby, trading that crypto?
Okay. No.
Give me the gold. Give me that
fire.
Give me that gold.
Give me that fire.
What?
Crying on a stranger is so very soothing. I'm outside my school. And you told me I was high left and neoliberal.
Don't be afraid to make money, boy. Don't be afraid to make money, boy.
Table and go. What?
chacha chatter. Clearly, mom's told to kneel with the Audi. The next morning, he shouts from his door.
Don't be afraid to make money, boy. Don't be afraid to make money, boy.
Der Soundteppich von Kool & The Gang ist zurück, Party, Freunde.
It's me, hi, I'm the problem, it's me, at T. gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, it's me, I am the problem. It's me, I. Everybody agrees, everybody agrees. It's me, hi, I'm the problem, it's me, I'm the problem, it's me. Times, everybody agrees,
everybody agrees.
I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero.
Is Rock and Roll Radio.
Radio Marabu.
Radio Marabu.
Here's the thing, we started out friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Since you've been gone, you dedicated, you took the time. Wasn't long till I called you mine.
Marabu 70s.
Take a lot of love. We won't
30 Minuten nonstop.
30 Minuten nonstop Marabu.
Marabu
mit Marcel Fischer.
Baby, lay your love on me. I try to make this easy. You can put your trust in me. I know she didn't do. See you move so carefully. You take one step, return two. A feeling that you've known before. Love that cannot do. Let me get close to your wishes. Let me embrace all your heart. What we thought was never ending, and find relief and confidence to pass, and let's find love again. Let's find love again. Let's find love again. Let's find love. I know what you're feeling, 'cause I've been there too. Couldn't trust in anyone but me. You had no intention, but you helped me to believe in love again, and to believe in you.
I'm a mess when we're not together. Such a wreck. dream since that night. I wish I said I loved you just one more time. I try to figure out how to make you right, but I don't know where to go from here. Now I don't know where to go from here.
Die neue von Avril Lavigne zusammen mit Youngblood, davor Stefanie Lottermoser. Wir hatten Nicolette Larson aus den 70er Jahren, Kelly Clarkson, Taylor Swift, Kool & The Gang, All J und Zap Focus gleich im Interview Dieter Dehm.
Radio Marabou.
Wir von der kleinen Audiodatei gehen in ein Archiv.
Live-Schlagzeilen mit Volker Quick. Bundeskanzler Kohl stellt sich hinter seinen Präsidentschaftsfavoriten. Heidmanns Gegner wollen ihn nur politisch fertig machen, so Kohl. PLO-Chef Arafat ist nur knapp einem Attentat entronnen. Sein Rivale Abu Nidal hätte fast den Frieden im Nahen Osten gefährdet. Moskaus Straßen bleiben nachts weiter leer. Präsident Jelzin hat den Ausnahmezustand um eine Woche verlängert. Die Wettertendenz. Etwas weniger Wolken, ein wenig Sonne um 15 Grad. Das waren Live-Schlagzeilen. Live-Report um 16 Uhr.
Der Live-Verkehrsdienst A2 Berlin-Hannover zwischen Magdeburg-Olvenstedt und Irxleben in beiden Richtungen C fließender Verkehr an Baustellen.
MDR Live, ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, als DT64 abgeschaltet wurde und MDR Live aufgeschaltet. Ein anspruchsvolles, aufwendiges Programm ersetzt durch primitivsten Dudelfunk. So etwas zu probieren, ist vielleicht nicht das größte Problem. Schlimmer, man zerstört endgültig Strukturen. Bei den vergleichbaren Kollegen in Polen oder auch Russland hat man das nie getan. Für eine kurze Zeit war das erfolgreich, dann gab es aber jahrzehntelang Probleme. Der MDR sendet für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und ein Beitrag im Fernsehen, in der Umschau, ging viral. Es geht um Impfschäden. Boris Reitschuster hämmert erregt einen Kurzvortrag in die Maschine. Auch die Kollegen von Nu Wieso, Robert Stein und Thomas Röper nehmen das Thema auf.
Aber MDR hat trotzdem auch einen Beitrag gebracht über Impfopfer. Da kam also auch doch einiges schon in letzter Zeit von einer Familie, die gegen die Charité vorgegangen ist, weil der Vater nach der dritten Impfung relativ schnell verstorben ist und die Familie eine Obduktion angeordnet hatte.
So ist es. Im Bild sehen wir die Witwe und die Tochter Anna-Lena Sachau, eine Schauspielerin. Gleich mal geschaut, ob sie in der Sachsenklinik tätig ist. Ist sie nicht. Sie hat bislang nur einen Film gedreht, World Order, 3 Tage und 3 Nächte. Ein Film von Roberto Puzzo, der auch die Hauptrolle innehat. Die junge Schauspielerin taucht nicht in den vorderen Reihen der Besetzungsliste auf, also unverdächtig. Hören wir aus dem MDR-Bericht.
Es kam uns alle sehr widersprüchlich und komisch vor.
Da der plötzliche Zusammenbruch von Burkhard Rosin 10 Tage nach der Impfung passierte, wollten Mutter und Tochter eine Obduktion. Vielleicht hatte ja die Impfung zu seinem Tod beigetragen. Doch ihre Bedenken habe man nicht ernst genommen, erzählen sie uns.
Sobald das Wort Impfung im Zusammenhang mit Erkrankung oder dem Tod steht, wird gleich sofort gesagt, ja, das kann ja nicht sein.
Dieses Tabu auch, wen immer wir das andeuteten, wir wurden nicht gehört. Fast von keinem.
Im Bericht der Charité heißt es sogar, eine Obduktion wird nicht gewünscht. Als die beiden das lasen, waren sie geschockt.
Wir wurden dazu einfach nie befragt. Aber es steht jetzt, wie wir wissen, schwarz auf weiß hier drin, es ist keine Obduktion gewünscht. Also sie haben etwas behauptet, was nicht stimmt.
Die Charité schreibt dazu, die Familie hätte erst einige Tage später eine Obduktion gewünscht. Zu dem Zeitpunkt war der Leichnam aber bereits an ein Bestattungsunternehmen übergeben worden. Ob die Charité dann das Unternehmen informiert habe, ließe sich nicht mehr aus den Akten rekonstruieren. Mutter und Tochter ergriffen selbst die Initiative und ließen den Verstorbenen auf eigene Kosten hier in das Klinikum Dresden-Friedrichstadt bringen. Am Institut für Pathologie wird der 76-Jährige obduziert. Dabei findet nicht nur eine Leichenschau statt, sondern auch das Gewebe aller großen Organe wird untersucht. Laut Autopsiebericht hatte der 76-Jährige tatsächlich eine Lungenentzündung, die zum Tod geführt hat. Als wesentliche, zum Tode beitragende Erkrankung fand sich aber auch eine Enzephalitis, eine schwere Entzündung im Gehirn. Hinzu kamen eine Vaskulitis, eine Entzündung der Blutgefäße, ebenso eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung. Diese Erkrankungen seien Folge der Impfung. Im Bericht heißt es, eine mit zum Tode beigetragen habende Arzneimittelreaktion ist somit wahrscheinlich.
Die gewaltigen Soundeffekte lösen bei mir immer Abschaltreflexe aus, aber es soll uns ja um den Inhalt gehen.
Bestürzung, Traurigkeit, leitet dich nicht fassen, dann wieder Erleichterung, dass wir endlich gesehen werden in dem, was wir geahnt haben.
Gerade bei älteren Menschen ist es natürlich viel leichter zu sagen, ah ja, die waren eh schon alt, die hatten vielleicht ein oder zwei Vorerkrankungen, da forscht man gar nicht mehr nach. Ist ja umso schlimmer.
Bevor wir mit dieser Geschichte fortfahren, liest Thomas Röper aus dem parallel erschienenen MDR-Bericht Corona-Impfung Ungeimpfte zu Unrecht beschuldigt.
Sagt der Artikel plötzlich beim MDR ganz offen, es hat nie Fremdschutz gegeben. Also nach die ganze Propaganda, man müsste sich impfen, um die anderen zu beschützen, war Bullshit. Weil die Impfstoffe schützen gar nicht. Also du kannst dich anstecken und du kannst übertragen. Plötzlich ist das, was die Querdenker immer gesagt haben, beim MDR, und da steht dann auch so nach dem Motto, das wussten doch alle, was stand doch in den Zulassungsstudien drin. Ja? Wo ich dann sage, ja, stimmt, haben die Querdenker auch gesagt, aber ihr habt doch gesagt, die sind doof. Im Europaparlament hat einer von Pfizer zugegeben, wir haben gar nicht geprüft bei der Zulassung, ob die überhaupt die Übertragung verhindern, die Impfstoffe. So, und jetzt schreibt der MDR dazu, in Blogbeiträgen war sogar von Impflüge die Rede. Den Impfstoffherstellern BioNTech Pfizer wird vorgeworfen, sie hätten die Menschen vorgegaukelt, die Impfstoffe die Weitergabe des neuen Coronavirus verhindern. Dass das nicht stimmt, zeigen schon die Ergebnisse der Zulassungsstudien, die für jedermann öffentlich zugänglich waren und sind. Wer sie gelesen hat, wusste also Bescheid. Ja, wussten wir ja auch. Und wenn wir es gesagt haben, waren wir böse Schwurbler. Mhm. Ja, aber plötzlich tun die so, als wenn das alles immer da Herdenimmunität. Von Anfang an ein Märchen. Plötzlich dürfen Experte sagen, Herdenimmunität ist bei Atemwegserkrankungen noch nie erreicht worden, gibt's gar nicht. Erstaunlicherweise ignorierte die Politik weitgehend die damals aktuellen wissenschaftlichen Studien, die alle zu dem gleichen Ergebnis kamen. Seitdem die Delta-Variante vorherrscht, ist auch die Zahl der Impfdurchbrüche gestiegen. Darüber hinaus weisen die Infizierten, Geimpften eine annähernd so hohe Viruslast auf wie Ungeimpfte. Diese Erkenntnis hielten deutsche Politiker nicht davon ab, Geimpfte zu privilegieren, Ungeimpfte und so weiter. Also plötzlich sagt der NDR, alles das, was wir damals erzählt haben, ne, diese ganzen Impfungen bringen nichts, plötzlich steht es im NDR. Kann man da lesen.
Konsequenz, Rücktritte, öffentliche Entschuldigungen, irgendwelche Verlautbarungen, Lauterbach und nichts.
Nö. Für die Zensuralgorithmen, all das hier Gesendete findet man auf YouTube. Die Links gebe ich ein. Aber zurück zu einer spannenden Stelle im MDR-Bericht.
Wegen der Brisanz des Falles veröffentlichte der zuständige Pathologe Dr. Michael Mörz die Ergebnisse der Obduktion. Solche Vorveröffentlichungen, auch Preprint genannt, sollen der Wissenschaftsgemeinde ermöglichen, die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Schon im August bitten wir die Pressestelle des städtischen Klinikums um ein Interview mit dem Pathologen. Es wird abgelehnt. Mit der sogenannten Vorveröffentlichung beginne zunächst der wissenschaftliche Diskurs, heißt es. Sobald der Bericht in einer endgültigen, akzeptierten Version in einem Journal erschienen ist, können wir nochmal anfragen. Anfang Oktober erscheint der Artikel des Pathologen in einem anerkannten Wissenschaftsjournal. Wir fragen erneut an. Doch wieder wird ein Interview abgelehnt. Als Begründung heißt es nun, eine über die wissenschaftliche Gemeinschaft hinausgehende Kommunikation ist nicht sinnvoll. Weder Dr. Mörz noch ein anderer Vertreter des Klinikums werden sich an der durch den Artikel ausgelösten und auch angeheizten politischen Diskussion beteiligen. Wir fragen den Pathologen direkt an. Er ist bereit, mit uns privat zu sprechen.
Man findet ihn beim Städtischen Klinikum Dresden, Oberarzt, Facharzt für Pathologie, Dr. Med. Michael Mörz.
Das Spike-Protein, was eigentlich an der Injektionsstelle sozusagen verbleiben sollte, sich in den Hirngefäßen und den Herzgefäßen nachweisen lässt und dass das zu einer Entzündung der entsprechenden Organe führt mit den entsprechenden Organschädigungen.
Dabei konnte Dr. Mörz ausschließen, dass das Spike-Protein von einer Infektion mit dem Coronavirus stammt. Sein Fazit: Diese Impfnebenwirkung wäre nicht entdeckt worden, wenn die Familie nicht auf einer Obduktion bestanden hätte. Er sieht hier ein Versäumnis der zuständigen Behörden.
Für mich wäre es eigentlich Pflicht gewesen, dass bei einem schon mit Start der Impfkampagne auch die Obduktionen forciert. Das heißt, in einem gewissen Anteil auf jeden Fall obduziert, egal ob geimpft oder nicht geimpft.
Weiter erwähnt der Bericht Professor Dr. Med. Peter Schirmacher vom Pathologischen Institut des Universitätsklinikum Heidelberg. Dieser kam bei Pathologiekonferenzen bereits im vergangenen Jahr zu ähnlichen Schlüssen. Was jetzt der MDR berichtet, versuchte damals korrektiv zu widerlegen. Die Pathologiekonferenz liefert keine Belege für Nachweis von angeblichen Impfschäden durch Spike-Protein, findet man. Auch beim Bayerischen Rundfunk, den öffentlich-rechtlichen Kollegen. Der Faktenfuchs dort, Pathologenkonferenz, beweist keine Impfschäden. Dass derartiges eintreten könnte, davor warnte bereits im Sommer 2020 ein älterer Professor für medizinische Mikrobiologie mit thailändischen Wurzeln. Auch ein SPD-Urgestein. Dem MDR ist für seinen Bericht zu danken. Ich meine, man wird weiter aufklären müssen und auch Wege finden müssen für eine Teilrehabilitation derer, die vor diesen Folgen warnten. Radio Marathon. Am Telefon begrüße ich Dieter Dehm. Hallo.
Hallo.
Ein zweites Mal sprechen wir miteinander. Ich habe mir jetzt nochmal unser altes Gespräch angehört. Das ist fast 10 Jahre her. Damals warst du mittelstandspolitischer Sprecher der Linken und das war noch vor der Wahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsident von Thüringen. Da haben wir ihn auch noch so fast ein bisschen empfohlen. Heute hat er empfohlen, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Irgendwie haben wir uns da auseinandergelebt, oder?
Ja, das lag in der Luft. Dass einige, die ja auch sich sonst schon von den Linken, sagen wir mal, Multiplikatoren entfernt hatten, die gegen Oskar Lafontaine, gegen Sarah Wagenknecht, gegen Sevim Dadelehn, gegen André Hunko schon Stimmung gemacht hatten, nun auch den nächsten Schritt tun und Waffenlieferungen dann unterstützen. Das lag in der Luft und das zeigt einfach, dass es sehr schwer wird, in dieser linken Partei noch zu einem tragfähigen Konsens zu gelangen.
Du hast ja gerade schon den Namen Lafontaine erwähnt. Damals hast du dich als Lafontainist bezeichnet. Ich denke, da stehen die Wände alle noch richtig.
Da stehen die Wände alle noch richtig.
Aber du hast es gerade schon angesprochen. Wir Linken, und dazu zähle ich mich auch, die wir wirklich hundertprozentig gegen Krieg sind, brauchen wir eine Art neue Partei?
Erstmal würde ich das Wort links etwas vorsichtiger in den Mund nehmen, weil wenn diese Bundesregierung sich als linksliberale oder linke Regierung bezeichnet, dann halten die Leute ihr Portemonnaie fest. Das ist ja mittlerweile so wie bei dem Wort Solidarität, wo manche an Solidaritätsabgabe denken und andere bei dem Wort, schönen Wort Reform, an Hartz-IV-Reformen und was da so alles in der Vergangenheit gewesen ist. Diese Worte sind in Verruch und Verruf geraten. Und deswegen sage ich lieber antiimperialistisch oder ich sage, ich bin sozusagen für Mittelstand, Sozialstaat und Abrüstung und diese drei Kernpunkte sollen mich auszeichnen und dann sollen andere sagen, das ist ja links, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn Leute aus der Mitte oder aus der demokratischen Rechten das auch unterstützen.
Da stimme ich hundertprozentig zu. Du bist ja Künstler in jedem Fall. Damals, als wir sprachen, war Diadem das aktuelle Projekt. Jetzt hast du zwei Titel veröffentlicht. Die wollen wir natürlich hier auch spielen. Aber zuvor erstmal Kunst als Waffe.
Na, das ist ein hoher Begriff, Kunst als Waffe. Ich weiß, der hat in der Weimarer Republik eine gewisse Bedeutung erlangt. Ob das eine Waffe wird, ich wünschte, es wäre eine Waffe. Und es würde nicht belächelt beiseite gelegt. Aber ich habe eben erlebt, dass künstlerische Produkte nur dann wirkungsvoll sind, wenn es auch eine reale Bewegung gibt. Ansonsten segeln die künstlerischen Dinge über die Klassenkämpfe und die Geschichte hinweg. Sie sind dann schön, sie weisen auch bestimmte Lügen auf und sie können auch dekouvrieren, aber sie werden von den Massen nicht so als Waffe benutzt. Sie werden erst dann zur Waffe, wenn es auch eine reale Bewegung gibt. Deswegen tendiere ich immer dazu, neben künstlerischen Produkten auch zu organisieren und an organisatorischen Perspektiven zu arbeiten.
Ich habe mich ein bisschen mit deinem Œuvre beschafft, tausendmal berührt, das wurde tausendmal erzählt, das wissen die Leute mittlerweile, deine Texte für Klaus Lage. Ich möchte mal erinnern, 1971, Lieder im Park.
Ich mag Melodien. Ich bin überwiegend zwar Texter, aber ich habe zum Beispiel für Joe Cocker oder für Christopher Cross oder für Curtis Digers, für Ute Lemper, für andere, auch für Gisela May, auch Musik geschrieben.
Wunderbar, Gisela May, da bin ich ja auch dabei. Aber ich wollte fragen zu Lieder im Park, zum Beispiel eine Erinnerung an diese Geschichte. 1971 war das, in dem Jahr wurde ich übrigens geboren.
Das ist aber sehr jung, also für mich. Ich meine, du wirst dich jetzt natürlich als 50-Jähriger fühlen, aber wenn man 72 ist wie ich, dann beneidet man Leute, die noch länger zu leben haben.
Ja, 1971 war das, aber was war das eigentlich, Lieder im Park? Es war von mehreren bundesdeutschen Städten dann übernommen. Du hast es begründet.
Ich habe damals als SPD-Politiker in Frankfurt die Idee gehabt, dass man für Menschen, die nicht das Geld haben, in Urlaub zu fahren, vom Beginn der Sommerferien bis zum Ende der Sommerferien jeden Samstag und jeden Sonntag im Park, das sind wechselnde Parks gewesen in Frankfurt am Main, Liederprogramme durchzuführen. Und wenn ich das als kleine Anekdote dazufügen darf, später, wir haben das ja mehrere Jahrzehnte gemacht, diese Lieder im Park. Später wurde ich dann von CDU, aber leider auch von SPD-Leuten angegiftet, weil ich auch Kommunisten, also Ida Süvergrüb, Hans-Josef Dedenhardt, Dietrich Kittner, habe dort singen lassen. Und dann hat Hilmar Hoffmann, der Frankfurter Kulturdezernent von der SPD, mit dem ich eng befreundet war, der mich auch in ein oder zwei seiner Bücher als jemand, der eben an der Frankfurter Kulturalternative mitgewirkt hat, geschickt zu Alexander Gauland. Mhm. Alexander Gauland war der Leiter des Oberbürgermeisterbüros von Walter Wallmann, CDU. Und Alexander Gauland hat in Ordnung gebracht, dass auch Kommunisten bei Lieder im Park auftreten durften. Ich habe ihn also in Frankfurt vor vielen Jahrzehnten als einen Ausspruch liberalen, weltoffenen und toleranten Menschen kennengelernt. Und ich muss sogar sagen, das ist, widerspricht jetzt manchem Weltbild, dass ich ihn auch im Bundestag nicht zuerst erlebt habe durch seine missverständlich interpretierbare Aussage vom Fliegenschiss, sondern auch erlebt habe, dass er wirklich sehr mutige Reden gehalten hat. Also du siehst, dass es da durchaus Widersprüche gibt, die es zu bewältigen gibt. Im menschlichen Leben ist nicht alles schwarz-weiß und ich habe Alexander Gauland auch als sehr angenehm erlebt.
Eine sehr schöne Geschichte, die doch zeigt, dass es richtig ist, auch mal diese Kultur zu erinnern. Eine Sache, an die ich mich sehr stark erinnere in den 80er Jahren, war natürlich Künstler für den Frieden. Da warst du ja auch in der DDR aktiv und das war ein Verein. Vorstandssprecher warst du dort und da waren viele Künstler dabei. Udo Lindenberg, Heinz-Rudolf Kunze, Bapp, Klaus Lage, Peter Maffay, Hannes Wader, Margarete von Trotta, Dietmar Schönherr erwähnst du auf deiner Seite. Ja, wo sind die alle heute, frage ich mich.
Ein guter Teil ist gestorben, Dietmar Schönherr leider.
Ja, er ja.
Großartiger Mensch. Ein Teil ist bei der Fahne geblieben, bei der roten Fahne geblieben. Ein Teil hat sich mit Joschka Fischer in den Jugoslawienkrieg ziehen lassen. Das war die große Wende. Aber wenn ich es nochmal dazu sagen darf, das Vorspiel von Künstler für den Frieden war ja Rock gegen Rechts, wo ich auch Sprecher und Mitbegründer war, in Frankfurt 1979 gegen den NPD-Bundesparteitag. Dort haben übrigens, dafür haben übrigens beim Festival des politischen Lieds in Ost-Berlin Hans Sanders und ich das Lied Was wollen wir trinken? 7 Tage lang konzipiert. Mhm. Ich habe die deutsche Fassung geschrieben, er die holländische. Aber dass wir einen Vierfünfteltakt, was nicht ganz einfach ist, zu einer Popmusik haben nutzen dürfen, das ist ja ein Volkslied, was Alain Stevel, was viele andere über Citre, also die französische Form von Apfelwein, geschrieben hatten. Und das war ein Vierfünftel, also so wie gregorianischer Mönchsgesang, ein Vierfünfteltakt, ein komplizierter Takt, weil ein Takt mehr als vier Viertel. Und das musste dann in Popmusik gebracht werden. Und das ist ja mit diesem Auftakt, da, 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 damit ist das dann auch gelungen. Das haben wir hier konzipiert für Rock gegen Rechts. Also die ganze Arbeit, die politische Arbeit bei Rock gegen Rechts, gegen die Nazis, also die NPD, und bei Künstler für den Frieden gegen die NATO, die Pershing-2-Raketen, die ist immer auch begleitet von künstlerisch-kreativen Prozessen. Man soll es nicht nur organisatorisch sehen, sondern es korrespondiert eben immer auch mit künstlerischen Entfaltungen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir eben sehen, wer sich politisch engagiert, muss deswegen ja nicht unsensibel und unkreativ werden.
So wollen wir es halten und du bist jetzt wieder künstlerisch aktiver. Du hast zwei aktuelle Titel veröffentlicht, die wollen wir beide spielen. Meinst du immer noch, Russen wollen keinen Krieg? Das ist der erste Titel, den wir jetzt gleich hören. Was kannst du zu dem sagen?
Naja, das fing ja mit Böhmermann an. Das ist ja ein schrecklicher Staatskomödiant, so wie dieser Krömer und mittlerweile auch Oliver Welke. Die habe ich früher alle geliebt. Ich habe die Anstalt geliebt, die ist einigermaßen gut geblieben, habe aber auch ein paar Rückschläge ideologischer Art hingenommen. Der fing an und machte hämisch dieses Lied von Jewtuschenko, meinst du, die Russen wollten Krieg? Und der sagte, meint ihr das ist wirklich immer noch, wo die einmarschiert sind? Und die Vorgeschichte, 8 Jahre Massenmörderei oder Mörderei der faschistischen Milizen in der Ukraine gegen den Donbass und gegen Menschen dort, die mit Mörsergranaten zerfetzt wurden, Kinder, Frauen. Das war hier in den Medien ausgeblendet und ist bei Böhmermann natürlich auch ausgeblendet. Das hat er vergessen gemacht. Also die ganze Vorgeschichte, die man bei Kriegen immer bedenken muss. Übrigens auch bei Revolutionen und so weiter. Um die Gewalt wirklich zu verstehen und auch mit aller Dialektik zu durchdringen im Kopf, die hat er ausgeblendet. Und da habe ich dann das Lied geschrieben, meinst du immer noch, die Russen wollen keinen Krieg? Also mit diesem Gelächter im Hintergrund. Und das Gelächter kommt aus dem Pentagon, die ja mit ihrem Geheimdienst CIA wesentlich dazu beigetragen haben, dass es zu diesem Kriegsausbruch gekommen ist.
Mit dabei Philipp Hoffmann, Michael Letz und der gute alte Hartmut König.
Meinst du immer noch, die Russen wollen keinen Krieg? Frag jetzt einen Mann, der ja nicht lügt. Der führt ein Riesenfriedenswerk. Frag NATO-Chef Jens Stoltenberg. Schau, wie dein Kopf beim Grübeln wiegt. Wie seine Stirn in Falten liegt. Sanft er ein Wort ins andere biegt. Leider wollen Russen im, leider wollen Russen im, leider wollen Russen immer Krieg.
Meinst du, die Russen wollten Krieg? Den Journalisten fragt, der schwieg. Trotzdem er Azov-Killer sah. Die schossen Russen Jahr um Jahr. Neueste Raketen sah er da. Der Kreml tobt, was Absicht war. Doch weil sein Job am Herz ihm liegt, schrieb er, die Russen wollt. Ja, ja, die Russen wollt. Die Russen wollten diesen Krieg.
Meinst du, die Russen wollten Krieg? Das Weiße Haus vor Lachen quiekt. Die führen Krieg, wir sparen Blut. Das lief für uns schon immer gut. Europa haut sich selber klein. Wir kaufen dann die Trümmer ein. Die CIA half ganz wenig. Glaubst du echt, die Russen wollen? Glaubst du, die Russen wollen? Die Russen wollten diesen Krieg.
Mein meinst du, die Russen wollen Krieg? Wir sterben bis Berlin zum Sieg.
Sagt dir der greise Veteran, krallt dich mit starren Fingern ran.
Ich hab gesehen, wie sie verbrannt, mein gutes Weib.
Das ganze Land, das hat mein Leben lang genügt.
Glaubst du, die Ukrainer wollen? Glaubst du, die Russen wollen? Glaubst du, die Völker wollen Krieg?
Radio Marabu.
Ernst sind die Zeiten, aber gestern habe ich viermal gelacht. Bei der neuen Produktion von Martin Sonneborn. Bericht aus Brüssel, Ausgabe 3. Sonneborn ist Satiriker, Journalist und Politiker. Er ist Spitzenkandidat und Bundesvorsitzender der Partei, Mitglied des Europäischen Parlaments. Seine Magisterarbeit schrieb er über das Satiremagazin Titanic und die absolute Wirkungslosigkeit moderner Satire. Lange wirkte er in der Titanic. Die Videoproduktion Bericht aus Brüssel ist empfehlenswert. Wollen wir uns amüsieren? Und nicht vergessen, gestuftes Lachen formt sich zu Ballungen symphonischer Stilerlebnisse.
Wirtschaft. Der russische Staatskonzern Gazprom hat für das erste Halbjahr einen Rekordgewinn von 42 Milliarden Euro vermeldet. Mehr als im gesamten Vorjahr. Die EU-Kommission arbeitet bereits an weiteren Sanktionen, um Gazprom auch im zweiten Halbjahr einen Rekordgewinn zu sichern. Die deutsche Wirtschaft findet das ungerecht und möchte endlich auch mit einem harten Sanktionspaket der EU belegt werden.
Corona. US-Präsident Joe Biden hat die Pandemie in einem Interview mit CBS für beendet erklärt, nachdem er sie zuvor bereits im Juli 2021 für beendet erklärt hatte. Virologen beobachten nun gespannt, ob die Pandemie im Gegenzug Joe Biden für beendet erklären wird.
Austrittskandidat. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán will eine Korruptionsbehörde gründen. Eine Antikorruptionsbehörde. Wer? Orbán?
Irres vom Bosporus. Der türkische Sultan Erdogan will sein Land zum Mitglied der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit machen, einem NATO-Gegenentwurf von China, Russland, Indien und weiteren Drecksstaaten. Wir empfehlen der Türkei außerdem eine Mitgliedschaft bei AfD und Linken, Deutscher Umwelthilfe und Monsanto und bei Borussia Dortmund und Schalke 04.
Martin Sonneborn bei der Partei, lange aber auch beim Satiremagazin Titanic in Frankfurt am Main beheimatet. Ich wohnte einige Jahre in der Stadt und durfte noch Ludwig Poth kennenlernen. Handkäse mit Musik und Grisos, das steht für Hessen. Auch Urban Priol. Heinz Schenk ist ja nun nicht mehr. Er müht sich um neue Poenten.
Wenn ich vor einem Jahr gesagt hätte, passt mal auf, nach der Wahl im September wird die SPD stärkste Partei, stellt den Kanzler und muss als erstes Waffen in ein Kriegsgebiet liefern und ein gigantisches Ertüchtigungsprogramm für die Bundeswehr auflegen, während die Grünen im Nahen Osten um fossile Brennstoffe betteln und bei Ostermärschen fordern, Frieden schaffen mit immer schwereren Waffen, während die FDP sagt, hurra, wir machen Schulden wie noch nie und tragen den ganzen Corona-Bürokratie-Blödsinn-Scheiß mit. Da wären die Männer in den weißen Jacken gekommen und hätten mich abgeholt.
Lernen mit Schlager, die Rottgau Monotons, Erbarme, die Hesse komme. Unser David Bowie heißt Heinz Schenk. Appleboy für alle. Im Abspann des Berichts aus Brüssel lese ich Die Garderobe von Anna Glockenhell, wir haben sie vorhin gehört, und Cornelius W. M. Oetle wurde zusammengestellt aus Kleiderspenden, die von ukrainischen Flüchtlingen zurückgewiesen wurden. Dann ertönt noch das. Unsere Europa-Hymne.
Hat
Radio Marabu.
Love kept drifting away, slipping off silently.
Not alone.